Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Seit mehr als 5 Jahrzehnten besteht das Embargo der USA gegen Kuba. Die umfassenden Beschränkungen also im Handel und im Reiseverkehr. Die gelten, seit Fidel Castro damals die Herrschaft auf der Insel übernommen hat. In den Augen der Kubaner eine anachronistische Blockade, die sich inzwischen nicht nur auf Geschäfte mit US-Bürgern bezieht, sondern die Donald Trump immer weiter ausweiten möchte. Auf andere Länder, mit denen Kuba geschäftlich zu tun hat. Sanktionen, für die rund 11 Millionen Kubanerinnen und Kubaner eine zunehmende Belastung sind. Hintergründe nun von unserem Korrespondenten Burkhard Birke, der dazu mit dem Botschafter sprechen konnte.
Unsere Spezialisten analysieren jedes Jahr, welche sind die Effekte von diesen Blockademaßnahmen gegen Kuba. Und in den letzten Jahren sind immer mehr als 4 Milliarden Dollar per Jahr. Für ein Land wie Kuba ist eine riesige Summe. Wir verlieren jeden Tag 12 Millionen Dollar.
Mehr als durch den Tourismus eingenommen wird. Deshalb, so Ramon Ripoll, Botschafter Kubas in der Bundesrepublik, fordert Kuba auch heute wieder in den Vereinten Nationen die Aufhebung des Handelsembargos bzw. der Blockade in der Wortwahl der Kubaner. Die Prozedur erinnert an den Film »Und täglich grüßt das Murmeltier«. Denn Kubas Resolution zur Aufhebung der Beschränkungen findet Jahr um Jahr eine überwältigende Mehrheit. Meist stimmen nur die USA und Israel dagegen. Die Sanktionen bleiben jedoch in Kraft und bei der nächsten UN-Vollversammlung bringt Kuba wieder seine Resolution ein. Gab es unter Präsident Obama immerhin ein paar Lockerungen in den nun seit 1962 bestehenden Handels- und Reisebeschränkungen für US-Bürger und Unternehmen, so hat sein Amtsnachfolger die Sanktionsschraube härter festgezogen. Präsident Trump hat US-Kreuzfahrtschiffen verboten, in Kuba anzulegen. Nur noch Havanna wird von US-Fluggesellschaften künftig direkt angeflogen. Die Reisemöglichkeiten für US-Bürger und Kubaner wurden eingeschränkt. Zudem dürfen Exil-Kubaner nur noch 1.000 Dollar pro Quartal an ihre Verwandten auf die Insel überweisen. Vor allem aber hat US-Präsident Trump im Mai das umstrittene Kapitel 3 des sogenannten Helms-Burton-Gesetzes in Kraft gesetzt. Botschafter Ramon Ripoll.
Ein deutsches Unternehmen, das ist in der touristischen Branche tätig, Trivago, ist momentan in einem Prozess, weil bestimmte Leute haben einen Prozess gegen diese Firma zu öffnen in den Vereinigten Staaten Gerichte.
Denn wer im weitesten Sinne mit verstaatlichtem Eigentum in Kuba Geschäfte macht, kann vor US-Gerichten verklagt werden. So sieht es das Kapitel 3 des Helms-Burton-Gesetzes vor. Deshalb meiden angeblich auch Banken in Deutschland Kuba. So hat die in den USA sanktionierte Commerzbank indirekt bestätigt, dass sie sich an die Kuba-Sanktionen hält. Die EU hat die US-amerikanische Sanktionspolitik gegen Kuba stets abgelehnt und kritisiert. Im Grunde ist das Embargo ein Anachronismus, zumal die USA selbst Kuba Hähnchenfleisch und Medikamente gegen Bargeld verkaufen. Der Lateinamerika-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Günther Mayhold.
Es ist erkennbar, dass man versucht, in dieser Logik eines außenpolitischen Handelns, das sich vor allem über Sanktionen definiert, weiterzukommen und dass eben keine gestalterische Option in dieser Außenpolitik der USA mehr vorhanden ist. Insofern wird der Anachronismus immer wieder belebt und immer in neuen Variationen dargestellt, sodass wir davon ausgehen müssen, dass uns das noch zumindest während der Ära Trump weiter begleiten wird.
Burkhard Birke berichtete. Und wir machen hier in den Informationen am Morgen weiter mit der Halbzeitbilanz der GroKo. Welche Halbzeitbilanz die zieht, davon hängt ziemlich viel ab. Nicht zuletzt, ob die GroKo noch 2 weitere Jahre zusammen regiert oder eben nicht. Dafür kommt diese Bilanz gerade ziemlich nüchtern daher. Arbeitsfähig sei man und arbeitswillig auch. Und dann natürlich eine ganze Liste von Dingen, die man schon erreicht hat. Die schwarze Null zum Beispiel, die war lange Aushängeschild der Regierung. Doch in Zeiten, in denen die Konjunktur schwächelt, ist das zunehmend vorbei. Da rütteln nun auch die Wirtschaftsweisen an der Null-Schuldenpolitik in ihrem Jahresgutachten. Darüber hat mein Kollege Jörg Münchenberg am späten Abend mit dem SPD-Finanzpolitiker Lothar Binding sprechen können. Er hat ihn zunächst gefragt, ob das nicht doch ein bisschen viel Eigenlob war von der GroKo.
Ja, ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man sich auch mal loben kann. Man darf das nicht überhöhen. Aber es ist natürlich klar, dass Leute, die permanent in der Kritik stehen, dann auch mal sagen wollen, was sie Gutes gemacht haben. Also dafür habe ich Verständnis. Und wer mal ganz nüchtern bilanziert, der kann auch feststellen, dass wir in vielen Bereichen, muss man sagen, Investitionen für Familien, auch für Altersvorsorge und so weiter, doch eine ganze Reihe guter Sachen gemacht haben. Gleichwohl, es gibt immer Dinge, die fehlen. Deshalb ist es gut, wenn man in der Zukunft neue Dinge auflegt.
Ja, dann schauen wir doch gleich mal nach vorne. Es gibt in der Tat noch viel zu tun. Das Klimapaket wartet auf die konkrete Umsetzung. Das Rentensystem musste bei der demografischen Entwicklung jetzt nachjustiert werden. Und die Grundrente ist ja immer noch der große Zankapfel in der Koalition.
Ja, die Grundrente ist, sagen wir mal, ein Zankapfel, weil es um die Bedürftigkeitsprüfung geht. Aber man muss einfach sagen, dass jeglicher Rentenanspruch ja zuvor erworben wurde. Und jeder, der 35 Jahre gearbeitet hat, hat einen eigenen Rentenanspruch, unabhängig davon, wie es ihm geht, sondern das ist ein erarbeiteter Anspruch. Und deshalb ist die Bedürftigkeitsprüfung verzichtbar. Insofern glaube ich, dass sich das irgendwann in einem Kompromiss finden wird, weil ich denke, dass die CDU das auch mittelfristig erkennen wird.
Jetzt soll es ja auch wieder am Sonntag im Koalitionsausschuss behandelt werden. Und das heißt jetzt, die Zeichen stünden ganz gut für eine Einigung bei der Grundrente. Sind Sie da auch so optimistisch?
Also muss man sehen, was Sonntag überhaupt passiert. Aber ich bin insgesamt optimistisch, weil sich die Koalitionäre, also wir, ja auch der Verantwortung bewusst sind. Denn wir sind ja die große Koalition eingegangen aus Verantwortung für unsere gesamte Gesellschaft und nicht aus Gründen der Einzelinteressen oder auch bestimmter Fachgebiete, sondern es gibt eine große ganze Aufgabe für Deutschland, die hat sich diese Koalition vorgenommen anzupacken. Und ich glaube, dass mit dieser Verantwortung auch Lösungen geben wird.
Würden Sie jetzt sagen, eben angesichts der aus eigener Sicht der sehr guten Halbzeitbilanz, das sind auch gute Aussichten dafür, dass die GroKo auch die zweite Amtszeit erleben wird?
Ich denke ja. Also es gibt natürlich auch Kritik an der Vergangenheit und die fängt immer mit zu an. Also manches war zu früh, manches war zu spät, vieles war zu viel, vieles war zu wenig. Sie merken schon, in welche Richtung ich argumentiere. Und genau diese Kritik kann man immer nur in der Zukunft reflektieren. Deshalb ist es gut, dass wir das Klimapaket jetzt nochmal verstärkt anpacken und damit ja vielleicht auch bestimmte Rahmenbedingungen neu setzen. Also wir haben gerade die Elektromobilität gefördert, wir haben die Wohnbauprämie aufgelegt. Und es ist natürlich noch eine andere Komponente in den Blick zu nehmen, muss ich ehrlich sagen, weil Sie auch in dem Beitrag viel über Konjunktur gesprochen haben, dass auch eine Managerverantwortung existiert. Wir haben ja nicht nur Schönwettermanager, die eben gut managen, wenn die Wirtschaft brummt, sondern eben auch, wenn das Wachstum, ich meine auch schwaches Wachstum ist ja noch Wachstum und wir haben noch Wachstum. Ich glaube, dass jetzt die Manager eben auch ihre Aufgabe nochmal wirklich anpacken müssen.
Nun gab es ja, Herr Binding, gerade an der Managementqualität ja doch einige Zweifel, wenn man eben die ganzen Querelen sich anschaut in der Vergangenheit. Aber schauen wir tatsächlich mal nach vorne. Die Konjunkturaussichten sind ja jetzt eher verhalten. Birgt das nicht auch viel Streitpotenzial, einfach weil es in Zukunft weniger zu verteilen gibt?
Ja, ich meine, mit den Verteilungsfragen ist so eine Sache. In der Vergangenheit haben wir ja fast jedes Jahr mehr Steuern eingenommen als im Vorjahr.
Das wird jetzt anders.
Ja, aber in der Nachkriegsgeschichte gab es nur 2 Jahre, wo das anders war. Wir nehmen auch jetzt immer noch mehr ein als im Vorjahr. Deshalb kommt es für mich auf den Zeitpunkt an, wann wir etwas tun. Die Vorschläge, die Sie vorhin vorgetragen haben, zum Beispiel degressive Abschreibung oder Kinderbonus, Vorziehen der Teilabschaffung der Soli und solche Sachen, das sind Dinge, die relativ schnell wirken. Deshalb kommt es in der Politik, wenn wir Wachstumskomponenten unterstützen wollen, darauf an, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Und der ist im Moment natürlich bei positivem Wachstum gar nicht gegeben. Und die Vorschläge, die jetzt auch der Sachverständigenrat gemacht hat, die sind ja im Rahmen des Haushalts möglich. Der Haushalt, sagen wir, sieht ja sehr gut aus.
Das heißt aber, Binding, wenn ich da kurz rein darf, Sie sind durchaus auch ein Verfechter. Sie gehören ja eher dem linken Parteiflügel der SPD an. Sie sind aber auch ein Verfechter der schwarzen Null oder dann doch nicht?
Die schwarze Null hat für mich keinen Eigenwert. Also wenn man im falschen Moment spart, wird es später immer richtig teuer. Aber ich glaube, im Moment können wir sogar ohne Verletzung der Schuldenbremse ja investieren. Und wenn der Staat allerdings jetzt zu stark investieren würde, was passiert dann? Dann steigt der Preis, weil die Kapazitäten im Baugewerbe zum Beispiel gar nicht da sind. Die sind ja komplett ausgelastet. Insofern muss man schauen, dass man den Spielraum, den die Schuldenbremse lässt, zunächst mal ausschöpft. Und das wird noch eine ganze lange Weile reichen, um die Konjunktur zu stabilisieren. Und wenn wir da den richtigen Zeitpunkt erwischen, dann wird das Wachstum auch wieder steigen. Insofern bin ich da sehr optimistisch, das stimmt.